SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. 4 Wochen zum Wickeln. Die Gewerkschaft verlangt einen Vaterschaftsurlaub, der diesen Namen verdiene.
Es geht darum, dass wir dieser Vaterschaft einen genügenden Stellenwert in der Gesellschaft einräumen.
Laut der neuesten Studie bekommen die meisten werdenden Väter nur einen Tag Urlaub. Iraks Regierung verliert die größte Provinz des Landes an die Terrormiliz IS.
Das ist eine ganz gefährliche Botschaft,
sagt die Irak-Kennerin und bezeichnet die Eroberung einen großen militärischen Erfolg für den IS. Große Feier auf dem Basler Barfüßerplatz.
Es kann nur ein Schweizer Meister geben und das ist auch das Jahr der FC Basel.
Sechs Meistertitel in Folge. Und jetzt Bernhard Häusler, der erfolgreichste Fußballpräsident der Schweiz, ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten.
In der Schweiz soll ein Vaterschaftsurlaub von 4 Wochen im Gesetz geregelt werden. Das fordert der Arbeitnehmerdachverband Travail Suisse. Der heute gesetzlich vorgeschriebene Urlaub von einem Tag sei nicht mehr zeitgemäß. Laut Travail Suisse sind mehr als die Hälfte der Arbeitnehmenden einem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt, der nur einen Tag Vaterschaftsurlaub gewährt. Die Schere öffne sich dabei zwischen Groß- und Kleinunternehmen. Travail Suisse fordert seit Jahren einen Vaterschaftsurlaub von 4 Wochen. Nach den Wahlen im April hat der Zürcher Regierungsrat die Ämter neu verteilt. Der bisherige Ernst Stocker von der SVP wechselt von der Volkswirtschafts- in die Finanzdirektion. Die Volkswirtschaftsdirektion übernimmt die neu gewählte Carmen Walker-Späh von der FDP. Die neu gewählte CVP-Vertreterin Silvia Steiner wird Bildungsdirektorin und die neue Jacqueline Fehr von der SP Justizdirektorin. Die übrigen Ämter bleiben unverändert. Mario Fehr, SP, ist weiterhin Sicherheitsdirektor. Thomas Heiniger, FDP, behält die Gesundheits- und Markus Kegi, SVP, die Baudirektion. In Schweizer Läden und Supermärkten wurde im März weniger verkauft als vor einem Jahr. Die Umsätze pro Verkaufstag schrumpften um 4%. Ein Teil des Umsatzrückgangs ist auf die tieferen Preise zurückzuführen. Die verkauften Mengen an Nahrungsmitteln und anderen Gütern gingen im März um rund 2% zurück. Dies zeigen Zahlen des Bundesamtes für Statistik. An der Weltausstellung in Mailand ist heute der offizielle Schweizer Nationentag. Die Schweizer Delegation wird von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga sowie von Nationalratspräsident Stefan Rossini und Ständeratspräsident Claude Esch angeführt. An der Feier präsentieren etwa 100 Musiker und Künstlerinnen einen Querschnitt durch die Schweizer Volkskultur. Bundespräsidentin Sommaruga trifft am Abend in Rom den italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi. Die Deutsche Lokführergewerkschaft GDL will erneut streiken. Das kündigte sie an, nachdem am Wochenende Verhandlungen mit der Deutschen Bahn gescheitert waren. Die Bahn zwinge sie zu diesem Schritt. Nähere Einzelheiten darüber, ab wann und wo gestreikt werden soll, will die GDL am Nachmittag bekannt geben. Erst am 10. Mai war der längste Streik in der deutschen Bahngeschichte beendet worden. Kernpunkt des Streits mit dem Bahnmanagement ist, dass die Gewerkschaft der Lokomotivführer auch andere Berufsgruppen vertreten will. Nachdem die Terrorgruppe IS die irakische Stadt Ramadi offenbar unter ihre Kontrolle gebracht hat, haben IS-Kämpfer Dutzende ihrer Anhänger befreit. Wie die irakische Armee mitteilt, waren diese in einem Militärgefängnis gefangen gehalten worden. Außerdem hätten die IS-Extremisten in Ramadi eine große Zahl an Waffen, Panzern und anderen Fahrzeugen erobert. Das Wetter. Heute scheint überwiegend die Sonne. In den Bergen und im Süden hat es jedoch gebietsweise dichte Wolken, welche am Nachmittag und Abend örtlich Regen bringen. Es ist warm mit 22 bis 25 Grad.
Vater werden ist, was den damit verbundenen Urlaub betrifft, für viele dasselbe wie umziehen. Einen Tag frei gibt es an diesem besonderen Tag. So sieht es das Gesetz vor. Und so handhaben es die meisten Unternehmen in der Schweiz auch in der Praxis. Es sind allenfalls größere Unternehmen, die längere Vaterschaftsurlaube gewähren. Das zeigt eine Untersuchung des Gewerkschaftsdachverbands Travail Suisse und leitet daraus seine Forderung ab, 20 Tage Vaterschaftsurlaub sollen es neu sein, und zwar für alle. Klaus Ammann zum Versuch, den Vaterschaftsurlaub salonfähig zu machen.
Endlich ist es da. Wer schaut nun zu ihm? Mütter haben seit 10 Jahren in der Schweiz mindestens 14 Wochen Urlaub. Doch immer häufiger möchten auch Väter in den ersten Tagen das Kind wiegen. Matthias Kurt vom Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse.
Da ist es nicht als angebracht, dass sie eben auch die zeitlichen Freiräume bekommen. Es geht darum, dass wir dieser Vaterschaft einen genügenden Stellenwert in der Gesellschaft einräumen.
Travail Suisse hat deshalb die 46 größten Gesamtarbeitsverträge in der Schweiz, denen rund 1,5 Millionen Arbeitnehmer unterstehen, untersucht.
Das Fazit ist relativ ernüchternd. Wir stellen fest, dass viele Gesamtarbeitsverträge nichts geregelt haben, sondern nur das absolute Minimum gewähren, das eben nach Obligationenrecht ein Tag ist.
Vor allem auf dem Bau und in der Gastronomie werden die Väter kaum entlastet. Unternehmen, die 5 Tage Urlaub gewähren, gehören schon zu den Spitzenreitern. Nur ganz wenige bieten 10 oder mehr Tage. In der Regel gilt laut Travail Suisse, je grösser das Unternehmen, desto mehr Vaterschaftsurlaub. Angebracht wären laut dem Gewerkschaftsdachverband 20 Tage für alle. Finanziert wie die Mutterschaftsversicherung durch die Erwerbsersatzordnung EU. Ein Vorschlag, den der Arbeitgeberverband auf der anderen Seite ablehnt. Daniela Lützelschwab, zuständig für Arbeitsmarktfragen.
Eine gesetzliche Lösung glauben wir nicht, dass es die braucht. Wichtig ist es, dass man die Situation der Betriebe anschaut, wie man auch die Situation der Familien anschaut. Nicht jeder Vater bräuchte zur gleichen Zeit und den gleichen Vaterschaftsurlaub.
Die Freiheit der einzelnen Betriebe im Umgang mit dem Vaterschaftsurlaub müsse unbedingt gewahrt werden, betont Lützelschwab. Vor allem für kleinere Betriebe würde es problematisch, wenn ein Mitarbeiter plötzlich 20 Tage ausfalle. Da sei es wichtig,
dass der Mitarbeiter mit seinem Arbeitgeber eben im Einzelfall prüft, welche Lösung das für ihn passend ist, ob er Ferien bezieht, ob er Stunden abbaut. Also die Lösungen sind da viel und deshalb brauchen wir keinen gesetzlich bezahlten Vaterschaftsurlaub.
Auch gegen die Finanzierung durch die EO wehrt sich der Arbeitgeberverband. Sollten dort bald Überschüsse vorhanden sein, müsse man diese den Unternehmen zugutekommen lassen, besonders in der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation.
Und Vaterschaftsurlaub ist politisch kein neues Thema. Es stehen verschiedene Forderungen im Raum. Eine davon verlangt die Hälfte dessen, was wir jetzt gehört haben, also 2 Wochen Vaterschaftsurlaub. Nochmals zu Ihnen, Klaus Ammann. Welche Chancen hat denn diese Forderung im Parlament?
Ja, das ist noch offen. Die Chancen sind nicht allzu rosig. Sie hat zwar vor kurzem in der Sozialkommission des Nationalrats eine Mehrheit erlangt, diese Forderung. Jetzt kommt sie dann nach den Sommerferien in die Sozialkommission des Ständerates. Wie das bürgerlich dominierte Plenum entscheiden wird, ist offen, wahrscheinlich eher dagegen. Allerdings scheint sich auch im Parlament einiges zu bewegen und es fällt auf, dass immer mehr jüngere, auch bürgerliche Parlamentarier, Politiker sich für dieses Anliegen einsetzen.
Blick ins Ausland. Wo steht die Schweiz eigentlich mit dem Vaterschaftsurlaub im Vergleich zu den Nachbarländern?
Ja, ganz am Schluss weit abgeschlagen. Es gibt OECD-Zahlen zu den eben bezahlten Vaterschaftsurlaubszahlen in Europa. Und da rangiert die Schweiz mit der Slowakei und der Türkei auf den letzten Rängen, weit abgeschlagen hinter allen Nachbarländern Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien.
Noch ein Wort zum wirtschaftlichen Umfeld. Aus Sicht der Wirtschaft jetzt kommt diese Forderung nicht eher in einem schlechten Moment. Stichwort starker Franken.
Da gibt es natürlich 2 total unterschiedliche Sichtweisen. Diejenige eben vom Arbeitgeberverband, wie gesagt, die sagen, das sei jetzt völlig unpassend, die Unternehmen noch weiter zu belasten in dieser Zeit. Man müsse im Gegenteil die Belastungen reduzieren. Auf der anderen Seite sagen eben die Gewerkschaften, genau solche Massnahmen trügen zur Arbeitsplatzsicherheit bei. So finde man eben die zusätzlichen gesuchten Fachkräfte. Einerseits finde man Männer aus dem Ausland, die so angezogen würden. Und andererseits, wenn eben Männer Väter entlastet würden, könnten eben auch Frauen, die ja sehr gesucht sind, wieder schneller in den Arbeitsmarkt eintreten nach einer Geburt.
Besten Dank für diese Einschätzungen, Klaus Ammann. Und so geht es hier weiter. Schwarze Flaggen auf den Dächern von Ramadi. Die Terrormilizen des IS zwingen den irakischen Präsidenten zu einer riskanten Strategie. Chinesische Züge auf südamerikanischem Boden beladen mit Rohstoffen für China. Inneramerikanischer Streit ums Abhören eigener Bürger derzeit im US-Kongress.
Show us who is this individual that is going out there and seizing the phone records of Americans improperly.
Der Senator glaubt nicht, dass Daten von US-Bürgern missbraucht werden. Und Streit unter Unternehmen um die Radio- und Fernsehgebühr. Wir besuchen zwei KMU, die sich vor mehr Kosten fürchten. Die Terrormilizen des IS feiern. Die Hauptstadt der größten irakischen Provinz Anbar, die Stadt Ramadi, ist in ihren Händen. Die schwarzen Flaggen flattern über der Stadt. Damit kontrolliert der IS das große Wüstengebiet im Irak an der Grenze zu Saudi-Arabien, Syrien und Jordanien weitgehend. Frage an die Journalistin und Irak-Kennerin Inga Rock: Was bedeutet das, wenn der IS jetzt Ramadi eingenommen hat?
Es ist für den IS der größte Erfolg seit der Einnahme von Mosul im vergangenen Jahr. Und es zeigt, dass der IS weiter Gebiete gewinnen kann. Also es ist propagandistisch, aber auch militärisch für die Extremisten ein Erfolg.
Wie groß ist denn das Gebiet, das der IS nun kontrolliert als Ganzes?
Es ist ein ziemlich großes Gebiet. Ramadi ist jetzt die dritte Provinzhauptstadt, die er kontrolliert. Raqqa in Syrien, Mosul im Irak und nun Ramadi im Westirak. Das Gebiet, wenn man sich es auf einer Karte anschaut, im Irak, reicht vom Norden von Mosul entlang einer Linie, die an Tikrit vorbeiführt, bis nach Bagdad und dann zur syrischen Grenze und dann in Syrien auch noch große Gebiete. Also dieser Staat, den diese Extremisten aufbauen, der gewinnt weiter an Kontur.
Die Provinz Anbar ist mehrheitlich bewohnt von Sunniten, die sich im Irak eh schlecht behandelt fühlen im Moment. Und die Terrormilizen des IS sind auch Sunniten. Der andere Teil des Landes ist schiitisch. Wie gefährlich ist diese Situation für den Zusammenhalt des Landes, für den Zusammenhalt des Irak?
Dass es der Regierung nicht gelungen ist, die Sunniten, die ja in Anbar seit über einem Jahr auch Widerstand geleistet haben gegen den IS, also nicht alle Sunniten unterstützen den IS, das ist eine ganz gefährliche Botschaft. Es gibt bisher keine Bemühungen seitens der irakischen Regierung, tatsächlich auch die Sunniten zu bewaffnen, die letztlich nur den IS auch besiegen könnten aufgrund der Schwäche der Armee.
Sie sagen, eigentlich könnten nur die Sunniten den IS besiegen, aber gleichzeitig schickt jetzt der irakische Regierungschef schiitische Milizen in die Region, quasi als Verzweiflungstat. Wie heikel ist denn das?
Sie sagten, es ist eine Verzweiflungstat und es schwächt auch den Regierungschef Abadi, der ja versucht hat, der sich bemüht, die Sunniten auch einzubinden. Dem haben sich diese schiitischen Milizen, die nun an die Front in Anbar geschickt werden, widersetzt. Damit gewinnen diese Milizen weiter an Macht im Irak, was das Land auf lange Sicht destabilisiert.
Die USA unterstützen die irakische Armee aus der Luft zusammen mit anderen Staaten. Sind sie jetzt eigentlich so schwach oder ist der IS so stark, dass jetzt auch Ramadi fallen konnte?
Es ist vor allen Dingen eine Schwäche von irakischer Seite. Die Armee hatte sich ja letztes Jahr nach der Einnahme von Mosul und von weiteren Gebieten im Irak mehr oder minder aufgelöst. Der Irak ist im Kampf vor allen Dingen auf Eliteeinheiten angewiesen. Diese Eliteeinheiten haben Gebiete zurückerobert und sobald sie abgezogen sind, wieder verloren. Die Bodentruppen stellen dann großteils diese schiitischen Milizionäre. Und die Amerikaner versuchen, diese Armee wieder aufzubauen, unter Feuer wieder aufzubauen. Aber das ist bisher nicht gelungen.
Die USA sagen ja, die Stadt sei noch nicht verloren, Ramadi sei nicht ganz verloren. Ist das jetzt mehr Taktik oder ist da was dran?
Naja, die Amerikaner versuchen das herunterzuspielen. Vor ein paar Wochen hat der Generalstabschef Martin Dempsey gesagt, Ramadi sei strategisch nicht wichtig. Dann hat er, nachdem Kämpfe im Zentralirak um die größte Ölraffinerie sich intensivierten und der IS die weitgehend eroberte, sagte er, auch das ist strategisch nicht wichtig. Also hier versucht man von amerikanischer Seite gute Miene zu bösem Spiel zu machen, würde ich sagen.
Wenn wir also das Ganze zusammenfassen, der Gürtel, den der IS kontrolliert, ist recht groß. Was bedeutet das für Bagdad?
Der irakischen Regierung ist es vor allen Dingen mit der Unterstützung dieser Milizen im vergangenen Jahr gelungen, den Fall von Bagdad zu verhindern. Aber wenn sich der IS dauerhaft in Ramadi festsetzen kann, wird auch das Risiko für Bagdad weiterhin bestehen.
Sagt die Journalistin und Irak-Kennerin Inge Rock im Rendezvous. Der Kluge transportiert im Zuge. Nach dem Prinzip handelt das große China. So baut es in Afrika für mehrere Milliarden ein Bahnnetz. Das Gleiche gelüstet China auch in Südamerika. Dort will es einen gigantischen Eisenbahnkorridor schaffen und damit schneller und günstiger zu Rohstoffen kommen. Der chinesische Premier landet heute mit einem prall gefüllten Geldbeutel in Brasilien. Ulrich Achermann.
Es gibt zwei Routen für den Eisenbahnkorridor zwischen dem Atlantik und dem Pazifik. Die wirtschaftlichste führt ab São Paulo über das nordwestliche Brasilien, quer durch den Amazonas-Urwald, über oder durch die Anden an einen Hafen im Norden von Peru. Damit würden die großen Produktionsgebiete für Sojabohnen und Eisenerz in Brasilien verkehrsmäßig erstmals rationell erschlossen. Aber dagegen wird die Umwelt- und Indianerlobby protestieren, sodass auch eine alternative Route via Bolivien nach Südperu im Gespräch ist. Um preiswerter an brasilianische Soja und Eisenerz zu kommen, sind die Chinesen jedenfalls bereit, bis zu 15 Milliarden Dollar zu investieren. Das Projekt einer Ost-West-Landverbindung quer durch Südamerika ist etwa so alt wie der Panama-Kanal. Und zwar, weil der Eisenbahnkorridor den Kanal als Handelsweg ausstechen könnte. Die für Asien bestimmten Rohstoffe müssen heute zwingend durch das logistisch komplizierte Kanalnadelöhr hindurch oder aber via Südatlantik und den Indischen Ozean nach China geschippert werden. Beides ist zeitaufwendig und teuer. Und dass Brasilien mit seiner Infrastruktur so arg in Verzug ist, macht alles noch sehr viel teurer. Eine Eisenbahn würde etwa das Problem aus der Welt schaffen, dass die Rohstoffe bis zum brasilianischen Hafen oft genauso lang unterwegs sind, wie die Schiffsreise Richtung Asien dauert. Es gibt zu wenig Straßenverbindungen, die existierenden sind in einem jämmerlichen Zustand, die wenigen Häfen veraltet und viel zu klein. Zur Soja-Erntezeit stauen sich die Lastwagen vor den Häfen jeweils über Dutzende von Kilometern. Es dauert Tage und manchmal Wochen, bis sie ihre Ladungen löschen können. In der Vergangenheit haben China und Brasilien mehrfach große Pläne vorgestellt, aus denen nie etwas geworden ist. So existiert der Hochgeschwindigkeitszug zwischen São Paulo und Rio de Janeiro bis heute nur auf dem Papier. Man hatte die Kosten unterschätzt, sodass die Bahnreise mindestens so teuer zu stehen gekommen wäre wie ein Flug. Diesmal stehen die Chancen besser. Brasilien bewegt sich auf eine Rezession zu und kämpft mit rückläufigen Investitionen. Das längst nicht mehr boomende China schlägt sich mit riesigen Überkapazitäten im Eisenbahnbau herum, in der Stahlproduktion und in der Infrastrukturplanung. Beides ruft geradezu nach verstärkter Zusammenarbeit. Aber die Brasilianer pokern auch noch ein wenig. Über die Eisenbahn vom Atlantik zum Pazifik werde man erst reden, wenn China dem brasilianischen Flugzeugbauer Embraer 60 Kurz- und Mittelstreckenjets abgekauft habe.
Und von Ulrich Achermann in Brasilien nun in den Norden zu einem anderen Thema. Wer hat mit wem, wie lange und zu welchem Zeitpunkt telefoniert? Der amerikanische Geheimdienst hat jahrelang solche Daten gesammelt, sogar von eigenen Bürgerinnen und Bürgern. Das haben die Enthüllungen von Edward Snowden vor 2 Jahren gezeigt. Damals war der Aufschrei in den USA groß, doch verändert hat sich nichts. Der Geheimdienst hat die Daten munter weitergesammelt. Nun ist aber vielleicht bald Schluss mit Schnüffeln innerhalb der USA. Aus Washington, Bert Soltermann.
Der Abgeordnete Mike Pompeo aus Kansas blickt besorgt in die Welt. Seine Kolleginnen und Kollegen im Kongress seien daran, die Lizenz der Geheimdienste zum Datensammeln einzuschränken. Ein großer Fehler.
We will in fact diminish America's capacity to identify terrorist threats around the world as a direct result of having taken away some authority from the United States government to collect this information.
Wir nehmen den Geheimdiensten ein wichtiges Instrument weg. Sie haben es dadurch schwerer, Terrorakte zu verhindern, befürchtet der Republikaner, der im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses sitzt. Am besten wäre es für ihn, wenn die NSA und andere Geheimdienste wie in der Vergangenheit massenweise Daten sammeln könnten.
So the critics are overreacting.
They are.
Aber sicher, antwortet er auf die Frage, ob die Kritiker denn einfach übertreiben würden. Mike Pompeo ist ein Hardliner, einer, der alles gerne so belassen würde, wie es vor den Enthüllungen Edward Snowdens war. Dabei geht es bloß um eines von vielen Überwachungsprogrammen der Geheimdienste, um jenes, das zulässt, dass massenhaft Telefondaten von Amerikanerinnen und Amerikanern gespeichert werden. Alle anderen Programme, auch jene, die Ausländer im Visier haben, stehen nicht zur Debatte. Ende letzter Woche hat das Repräsentantenhaus mit großer Mehrheit, auch mit einer Mehrheit der Republikaner, beschlossen, dass die Daten zwar weiterhin aufbewahrt werden, aber nur noch bei den Telefonfirmen, nicht mehr beim Geheimdienst selber. Dieser darf diese Daten nur mit einer richterlichen Genehmigung einsehen. Ein Reformchen also, keine Reform, und doch Anlass für Mike Pompeos Besorgnis. Nun hofft der Repräsentant auf den Senat. Dort, in der zweiten Kammer, ist noch keine Entscheidung gefallen. Der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell will das bestehende Gesetz unverändert bis 2020 verlängern lassen.
I don't want us to go dark in effect.
Ich möchte nicht, dass wir plötzlich nicht mehr wissen, was unsere Feinde machen, sagte er gestern Sonntag im ABC-Fernsehen.
This has been a very important part of our effort to defend the homeland since 9/11.
Dieses Programm war seit 9/11 wichtig, um unser Land vor Terroristen zu verteidigen. Die Lösung des Repräsentantenhauses ist Mitch McConnell zu unsicher. Damit befindet er sich allerdings auch im Senat in der Minderheit. Der Demokrat Patrick Leahy aus Vermont, ein Verfechter für eine umfassende Geheimdienstreform, ärgert sich.
If we do what the country wants us to do, we will.
Wenn wir endlich tun, was das Land von uns erwartet, werden wir es nun schaffen. Leahy ist vor einigen Monaten mit einem ersten Reformanlauf kläglich gescheitert. Neben den Demokraten ist aber auch der Tea Party-Flügel der Republikaner dafür, die Geheimdienste an die kürzere Leine zu nehmen, etwa Senator Rand Paul oder Senator Ted Cruz.
I think it is important that we protect our constitutional rights, and that means ending the federal government's bulk collection of phone metadata of law-abiding citizens.
Wir müssen die Verfassung respektieren, fordert Cruz. Wir sollten deshalb keine Daten mehr von gesetzestreuen Bürgern sammeln. Diese Uneinigkeit erstaunt viele Beobachter, denn die Zeit drängt. Bis Ende Monat muss auf jeden Fall eine Lösung her. Nur bis dann gilt das Gesetz, auf das sich der Geheimdienst bei seiner Sammeltätigkeit im Inland stützt. Danach dürften gar keine Daten mehr von Amerikanern gespeichert werden. Und das, sagen sogar Politiker, die weniger Vertrauen in die US-Geheimdienste haben als der Abgeordnete Mike Pompeo, wäre viel schlimmer als jeder noch so kleine Kompromiss.
Zankapfel, Radio und Fernsehgebühr. Am 14. Juni stimmen wir darüber ab, ob in Zukunft auch die Unternehmen diese Gebühr zahlen müssen, egal ob in den Büros oder Industriehallen ein Radio- oder Fernsehapparat steht oder nicht. Ausgenommen werden nur noch Unternehmen, die weniger als eine 500.000 Franken Umsatz erzielen. Die Meinungen der Unternehmer sind geteilt. Die Gastrobranche und die Bauern sind für die neue Abgabe. Der Gewerbeverband ist dagegen, weil er befürchtet, die kleinen und mittleren Unternehmen, die KMU, müssten in Zukunft zu viel bezahlen. Das befürchten auch diese zwei Unternehmen, die Raphael von Matz besucht hat.
Manni, Frau Götzinger, hey, so dem Rau, das ist ja saumässig, wie das gewachsen ist.
Marcel Schweizer ist Inhaber einer Gartenbaufirma in Rien. Er steht im Garten einer Villa und sagt seinen Angestellten, wo sie noch den Rasen mähen müssen. Ein Radio läuft keines. Das würden seine Kunden nicht gutieren. Deshalb stört sich Schweizer an der neuen Radio- und Fernsehabgabe. Er werde als Firmenbesitzer gezwungen, für etwas zu bezahlen, was seine Firma gar nicht nutze.
Wenn wir eine Leistung beziehen wollen, dann müssen wir auch bereit sein, diese zu bezahlen. Aber ich kann immer frei entscheiden. Und hier kann ich nicht mehr frei entscheiden. Hier werde ich gezwungen, eine neue Steuer zu zahlen für etwas, wo ich überhaupt keinen Gegenwert, keinen Mehrwert habe dafür.
Mit 8 Angestellten erzielt seine Firma einen Umsatz von 1,5 Millionen Franken im Jahr. Mit dem neuen Gesetz müsste er künftig eine Jahresabgabe von 1,000 Franken bezahlen. Und das alles nur, weil man verhindern wolle, dass Leute Radio hörten, ohne zu bezahlen. Ungerecht sei das.
Das gibt hier Schwarzhörer und Schwarzseher, das mag durchaus sein. Es gibt auch Leute, die fahren auf der Autobahn ohne Vignette. Aber die werden auch gebüßt, wenn man sie erwischt, wenn sie keine entsprechend gültige Vignette haben. Und das muss das genau gleiche Prinzip sein.
Doch diese Kritik lässt Alfred Hostetler vom Bundesamt für Kommunikation nicht gelten. Denn künftig müssten 3/4 aller Firmen keine Abgabe mehr bezahlen, weil sie weniger Umsatz machen als 500.000 Franken. Und auch der Vorwurf stimme nicht, Firmenbesitzer würden durch die Abgabe doppelt belastet.
Weil jene ganz kleinen Betriebe, bei denen man wirklich von einer doppelten Besteuerung ausgehen könnte, kleine Familienbetriebe, die am quasi gleichen Ort mit den gleichen Leuten auch arbeiten, wie sie wohnen, weil die sind ja befreit durch diese Befreiungsregelung von der Freigrenze von 500.000 Franken Umsatz pro Jahr.
Zudem sei die alte Abgabe, die vom Besitz eines Radio- oder Fernsehgerätes abhängt, nicht mehr zeitgemäß. Denn heute stehe praktisch in jedem Büro ein Computer, auf dem man während der Arbeitszeit Radio hören oder fernsehen könne. Ungerecht fühlt sich auch Max Muster behandelt. Er besitzt im Schweizer Mittelland eine Firma, die mit Altmetall handelt. Im modernen Firmengebäude in einer Gewerbezone öffnet er einen Tresor und zieht eine Schublade heraus.
Das ist jetzt zum Beispiel ein Fach mit vielen verschiedenen Roségold-Rohlingen. Und Rotgold, Weißgold, Gelbgold, Palladium, Platin, alles.
Max Muster will seinen richtigen Namen und den Standort seiner Firma nicht öffentlich bekannt geben. Er fürchtet um seine Sicherheit und um jene seiner 12 Angestellten. Weil die Edelmetalle so teuer sind, die er kauft und wieder verkauft, kommt er auf einen Jahresumsatz von 100 Millionen Franken. Er müsste neu eine Medienabgabe von 15.600 Franken bezahlen.
Es trifft uns in ungerechter Weise, weil wir als Kleinunternehmen ja nicht die Leistungen in dem Maße beanspruchen können, wie wir sie dafür bezahlen. Es ist aber auch genauso ungerecht, dass eine Migros und Coop 40, 50 Rappen pro Mitarbeiter bezahlen und wir als kleine Firmen müssen 1.300 Franken pro Mitarbeiter zahlen.
Alfred Hostetler vom Bundesamt für Kommunikation versteht, dass die höhere Abgabe gewissen Betrieben sauer aufstößt. Man habe auch andere Systeme geprüft, zum Beispiel eine Abgabe, die sich auf die Anzahl von Mitarbeitern bezieht. Aber das würde Betriebe mit vielen Mitarbeitern und tiefem Umsatz benachteiligen, etwa in der Landwirtschaft oder der Gastronomie. Also sei eine Berechnung, die vom Umsatz abhängt, die beste Lösung, so Hostetler.
Weil dieses System dasjenige ist, das am wenigsten Nachteile hat und das am geeignetsten ist, um ein einfaches, schlankes System auf die Beine zu stellen mit der neuen Unternehmensabgabe.
Für Max Muster und seinen Edelmetallhandelsbetrieb ist das ein schwacher Trost. Verkraften könnte er die 15.600 Franken zwar, aber zahlen würde er nur widerwillig.
Ich würde nicht daran zugrunde gehen, aber es ist eine Ungerechtigkeit und gegen die gilt es anzukämpfen.
Deshalb wird er am 14. Juni ein Nein in die Urne legen.
Raphael von Matz und weitere Berichte zur Abstimmung vom 14. Juni finden Sie bei uns im Netz auf srf.ch/news. Bald ist es eins und da geht's gleich ums 0:0, das zum Meistertitel reichte. Das Tagesgespräch mit dem Präsidenten des FC Basel auf SRF 1 und 4. Zuerst aber noch kurz das Neueste vom Mittag. Bitte, Thomas Fuchs.
In der Schweiz soll ein Vaterschaftsurlaub von 4 Wochen im Gesetz geregelt werden. Das fordert der Arbeitnehmerdachverband Travail Suisse. Der heute gesetzlich vorgeschriebene Urlaub von 1 Tag sei nicht mehr zeitgemäß. An der Weltausstellung in Mailand ist heute der offizielle Schweizer Nationentag. Geboten wird ein Querschnitt durch die Schweizer Volkskultur. Mit dabei ist unter anderem auch Bundespräsidentin Somano Ruga. Und in Deutschland hat die Lokführergewerkschaft GDL einen neuen Streik angekündigt. Einzelheiten sollen am Nachmittag bekannt gegeben werden. Am Wochenende waren weitere Verhandlungen mit der Deutschen Bahn gescheitert.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.